Goebbels und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen. Von Katharina Kaumanns. Kapitel 7. Goebbels, das Haus und ich. Teil 3. Es sprechen Katharina Kaumanns und Sam Gerst. Musik Kirsten Lehmann.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt. Aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
In Goebbels Haus aufzuwachsen, in den End-50er und 1960er Jahren groß zu werden, hat mir gewiss meine Lebensthemen gegeben. Die vermeintlich anderen, oder besser noch, die, die wir zu anderen machen. Holocaust, Rassismus und Intoleranz, Kolonialismus und Nationalsozialismus haben mich von klein auf beschäftigt und begleiten mich durch mein Berufs-, durch mein ganzes Erwachsenenleben hindurch. Als Kind haben mich zunächst die Kulturen der Inka, Maya und Azteken sowie das alte Ägypten interessiert. Durch sie lernte ich, dass es in anderen Gegenden der Welt schon früh sogenannte Hochkulturen gab, mit für mich damals unvorstellbaren Leistungen und Errungenschaften. Am Beispiel der Inka, Maya und Azteken lernte ich auch schon früh die Zerstörungs- und Vernichtungswut der Europäer, in diesen Fällen der Spanier, kennen, die Gier nach Gold und Rohstoffen, den Anspruch weißer Überlegenheit. Sobald ich lesen konnte, hatte ich einen Ausweis der Reiterstadtbibliothek bekommen und las in den nächsten Jahren alles, was die Reiterstadtbibliothek an Büchern über fremde Kulturen im Angebot hatte. Die Bücher, die mich interessierten, gab es in der Erwachsenenbibliothek, die ich als Kind nicht betreten und in der ich eigentlich nicht ausleihen durfte. Aber da gab es den freundlichen Herrn Hucke, Bibliothekar in der Kinderbuchabteilung, der den Wissensdurst eines Arbeitermädchens uneingeschränkt unterstützte, mir alle Sachbücher aus der Erwachsenenabteilung holte und dafür sorgte, dass ich sie ausleihen durfte. Wo gab es überhaupt andere im Reit der 60er Jahre? Immer abfällig sprach man vom fahrenden Volk, von Sinti und Roma, für die wir das Z-Wort benutzten. Diese Menschen, so lernte ich früh, waren grundsätzlich Ganoven und Gauner. Warum das so war, konnte ich nicht verstehen. Es hatte etwas mit Teppichen zu tun, die von Tür zu Tür verkauft wurden, mit fliegenden Händlern. Ich weiß noch, dass ich mich fragte, wer denn diese Teppiche kaufte, wenn doch angeblich jeder wusste, dass sie nicht echt waren. Ob man jemals versuchte, an unserer Tür Teppiche oder andere Produkte zu verkaufen, erinnere ich nicht. Diese Erzählungen machten jedenfalls Angst, und das sollten sie wohl auch. Hüte dich vor diesen Menschen, war die Botschaft. Aber es gab noch einen anderen Grund, warum Sinti und Roma als grundsätzlich anders Thema bei sonntäglichen Familientreffen für Kopfschütteln sorgten. Ihre Begräbnisrituale. In einer Familie, in der Friedhofsbesuche zur liebsten Freizeitbeschäftigung gehörten, dominierten Unterhaltungen darüber, wer in der Woche gestorben war und wer die Gräber seiner Liebsten pflegte oder vernachlässigte, die richtigen oder falschen Blumen pflanzte, viele Zusammenkünfte. In der Folge war ich schon als kleines Kind besessen vom Tod, der das Leben der Familien doch so zu bestimmen schien. Der Totenkult war durchorganisiert und die Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, unendlich. Und natürlich gab es nur eine richtige, normale Art, die Toten zu ehren. Auf dem katholischen Friedhof in Reit waren die Gräber der Sinti und Roma die bei weitem opulentesten. Sie waren komplett mit poliertem Granit oder Marmor bedeckt, reich verziert und mit mehreren Grableuchten bestückt. Dass dieser Reichtum nur durch Betrügereien möglich war, vor allem wo die Lebenden doch stets so arm und heruntergekommen aussahen, erschien ausgemacht. Um sich dessen zu vergewissern, wurde gerne bei Friedhofsbesuchen ein Umweg, der an den Gräbern vorbeiführte, in Kauf genommen. Gleichzeitig erklärte man die Angehörigen, die die Gräber besuchten, durchweg für verrückt. Denn spätestens an dieser Stelle wurde nur noch hinter vorgehaltener Hand geflüstert, sie redeten mit den Toten durch Rohre, die in die Grabkammern führten. In meinem kindlichen Kopf evozierten diese Erzählungen Bildern von auf den Gräbern kauernden, irren Frauen in schwarzen Gewändern, die eher Verkleidungen als realer Alltagskleidung ähnelten. Denn so sehr sich der Rassismus gegen die Menschen richtete, die man nicht in der Stadt haben wollte, das Z-Kostüm an Karneval war äußerst beliebt. Und auf Flohmärkten sieht man an vielen Ständen heutzutage, wo diese Generation im Aussterben begriffen ist, Gemälde, die leicht bekleidete, als verrucht geltende Fantasie-Z zeigen, die in den 50er und 60er Jahren die ultimative Versuchung in den spießbürgerlichen Wohnzimmern bedeuteten. Dort hingen sie an den Wänden, während in den Schrankwänden Skulpturen von fast nackten Fantasie-Afrikanerinnen, die ihre spitzen Fantasiebrüste den Betrachtern entgegenreckten, Verheißungen andeuteten, die der vermeintlichen Naturhaftigkeit der angeblich ungezügelten Sexualität der Fremden entsprachen. Solange die anderen nur als Abbilder der eigenen Fantasien existierten, war die Welt in Ordnung. Davon, dass andere Kulturen andere Begräbnis- und Totenrituale befolgten, habe ich als Kind nie etwas gehört. Die Welt war in richtig und falsch eingeteilt. Und das war gut so. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Kindheit und Jugend jemals einer Person of Color begegnet zu sein. Aber es gab diese Begegnungen, weil es zum Beispiel Fotografien gibt, die mich als sehr kleines Kind auf dem Arm einer togoisch-deutschen Nonne zeigen. Schwester Virginie, eigentlich Julia Letizia Althoff. Heute weiß ich, dass es damals die einzige Nonne of Color im Steyler Missionsorden war. Sie war, aber darüber wurde damals nicht gesprochen, die Tochter eines in der ehemals deutschen Kolonie Togo tätigen Bremer Kaufmanns und einer einheimischen Frau aus Kedda. Meine Tante Maria, ebenfalls Steyler Missionsschwester, hatte Virginie kennengelernt, als beide in Argentinien als Lehrerinnen arbeiteten. Und als es Virginie gesundheitlich schlecht ging, verbrachte sie ein volles Jahr im San Francisco Sanatorium in Mönchengladbach. Zudem gab es im benachbarten Rheindalen ein Hauptquartier der britischen Streitkräfte und der NATO mit tausenden Soldaten und zivilen Bediensteten aus dem gesamten NATO-Gebiet und aus Übersee. Darunter gab es Soldaten of Color. Im Hauptquartier arbeitete in den 1960er Jahren zeitweise der ägyptische Schriftsteller Wagui Rali. Nach den wenigen Bildern zu urteilen, eine im Reiterkontext auffällige, auf viele sicher exotisch wirkende Erscheinung. Rali lebte von 1960 bis 1966 in Reit und in seinen Tagebüchern berichtet er ausführlich von meiner Heimatstadt in den Swinging Sixties, aber auch von Rassismus und immer noch vorhandenem Antisemitismus in der kleinstädtischen Gesellschaft. Meine Eltern kannten einige Krankenschwestern aus Taiwan. Die waren zwar irgendwie weiß, wurden aber mit einer gewissen kolonialen Herablassung behandelt. Sie sprachen mit putzigem Akzent und waren furchtbar dankbar, dass man sie in einer deutschen Familie als Gäste aufnahm. Als ich mit 16 versuchte, das Musical Hair zu inszenieren, stellte mich das Fehlen von potenziellen schwarzen Darstellerinnen und Darstellern vor unlösbare Probleme. Also plante ich, weiße Gesichter mit schwarzer Schminke zu verwandeln. Von der rassistischen Geschichte des Blackfacings hatte ich noch nichts gehört. Hair ohne Black and White Unite, ohne Black Boys are Delicious, White Boys give me Goosebumps, ohne die Hoffnung, dass alle Rasseschranken durch Liebe zu durchbrechen seien, war undenkbar. Was für eine Zeit! Glücklicherweise, muss ich im Nachhinein sagen, scheiterte die Inszenierung an anderen unlösbaren Problemen, und ich muss mir selber keine Blackfacing-Vergangenheit vorwerfen.
In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs, und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Der Liebe pflegte ich achtlos. Und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer. Das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering. Das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war.
Irgendwann als junger Teenager von vielleicht 13 Jahren erklärte ich meinen erstaunten Eltern, dass ich entweder einen sogenannten Indianer oder einen schwarzen Amerikaner heiraten würde. Was mich zu einer solchen Aussage verleitet hatte, kann ich nicht mehr sagen. In einer alten, typischen 70er-Jahre-Brieftasche findet sich neben einem Tanzkurs und einem Jugendheimausweis mit gefälschtem Geburtsdatum das Foto eines Native Americans mit vollem Federschmuck, der sein Gesicht der Sonne entgegenstreckt. Vermutlich hatte ich es aus der Hör zu ausgeschnitten, als Beispiel für einen potenziellen Ehemann. Ein entsprechendes Porträt eines Afroamerikaners hatte ich offenbar in den mir zur Verfügung stehenden Medien nicht gefunden. Meine Eltern nahmen meine Heiratsabsichten insofern ernst, als sich eine Diskussion über sogenannte Mischehen daraus entspann. Wenn ich schon ein N heiraten wollte, so meinten meine Eltern, dann könne man notfalls damit leben, solange keine Kinder aus der Ehe hervorgehen würden. Bloß keine Kinder, denn diese würden es so furchtbar schwer haben im Leben. Man meinte es nur gut. 1972 erschien die deutsche Ausgabe von Dee Browns Bury My Heart at Wounded Knee, An Indian History of the American West, zu Deutsch Begrab mein Herz an der Biegung des Flusses. Ich verschlang das Buch, das mich gleichzeitig schockierte und mir eine Offenbarung war, in einem Zug. Es sollte mich für immer begleiten und meinen Blick auf die vermeintlich anderen und vor allem auch auf die USA bestimmen. Mein Bild des Wilden Westens war, wie für die meisten Deutschen, bis dahin vor allem durch die endlosen Wiederholungen der beliebten Western mit John Wayne und anderen Helden im deutschen Fernsehen geprägt gewesen. Die Indianer waren in diesen Filmen meist die Bösen, die die guten Weißen daran hinderten, friedlich zu siedeln. Und natürlich waren sie die Grausamen, die die getöteten Bleichgesichter skalpierten und Skalps als Trophäen mit nach Hause nahmen. Dann gab es auch noch Winnetou, den edlen Wilden, der Freund der Weißen war und ein guter Christ, was ihn schon fast zum Weißen machte. Karl May hatte ohnehin keine Ahnung von der historischen Wirklichkeit oder wollte nichts wissen. Die Filme wurden in den 1960er Jahren in Jugoslawien gedreht. Winnetou war ein gut aussehender Franzose und sah ganz und gar nicht aus wie ein Native American. Aber so mochten wir die anderen. Nicht so richtig anders und bereit, sich anzupassen, sich zu integrieren und willig, den weißen Mann in Anerkennung seiner gottgegebenen Überlegenheit mit offenen Armen zu empfangen. Und nun war da mit Dee Brown ein Mann, ein weißer Mann dazu, der die gewaltsame Aneignung der Gebiete, die zu den Vereinigten Staaten von Amerika werden sollten, als das beschrieb, was sie war. Völkermord. Vielfacher Völkermord. Dazu kam die brutale Zerstörung gewachsener wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer Strukturen durch weiße Menschen, die sich in ihrem Weißsein auserwählt sahen, alle Nichtweißen zu entwurzeln oder zu vernichten. Brown gelang, was wenige bis dahin und seitdem geschafft haben, als weißer Mann nicht weiß zu schreiben. Er habe sich vorgestellt, ein Native American zu sein, erklärte er in einem Interview. Ob ihm das gelungen ist, können nur Native Americans entscheiden. Tatsächlich kehrte er aber die bis dahin vorherrschende eurozentrische Perspektive auf die Aneignung und Eroberung der von den First Nations bewohnten Weiten des Kontinents um. Manche warfen ihm vor, bei der Umkehrung des Blicks über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Nicht alle Native Americans seien Heilige gewesen und nicht alle Weißen brutale Schlechter. Aber hatten dieselben Kritiker auch gegen die ewige dominante weiße Perspektive protestiert? Und hatten die First Nations nicht diese radikale Neubewertung verdient?
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt. Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn dann nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht.
Das war An die Nachgeborenen von Bertolt Brecht.